Ich möchte mit einer kleinen Frage einsteigen in meine Predigt. Wer von euch hat denn schon mal ein Möbelstück bei IKEA gekauft? Meldet euch doch mal. Okay, das sind einige, sehr gut. Ich kann mich auch dazu zählen. Und wenn ihr dieses Möbelstück gekauft habt, dann ist da ja meistens etwas dabei. Und manche von euch, die wissen vielleicht, wovon ich spreche. Ja, es geht mir um eine Bauanleitung. Zum Beispiel diese. Und manchmal sind es ja nur kleine Dinge, die sich leicht aufbauen lassen und wo man vielleicht die Anleitung einfach ungesehen weglegen kann. Aber manchmal, dann ist es auch etwas komplizierter. Und ich habe schon ab und zu erlebt, dass irgendwo was nicht stimmte, im schlimmsten Fall vielleicht ein Teil fehlte oder was kaputt war. Und schnell führte diese Erkenntnis, und ich habe mir sagen lassen, besonders bei Vätern, zu leichtem Frust. Aus, ich baue das mal schnell in 10 Minuten auf, wurde dann irgendwie doch ein ganzer Vormittag. Und ab und zu lag es vermutlich daran, dass ein Blick in die Anleitung doch gar nicht so schlecht gewesen wäre. Aber wer braucht schon Anleitungen? Versteht eigentlich eh keiner die Dinger. Und ihr wisst, es ist nicht nur bei Möbeln so, dass man Anleitungen hat, sondern bei Elektrogeräten und bei vielem mehr. Also erstmal machen ist da oft so eine, beziehungsweise oft auch meine Devise. Und so wie wir vielleicht manchmal bei diesen Anleitungen verzweifelt sind oder auch gefrustet sein können, so geht das auch einem Mann in der Geschichte, die ich mir mit euch heute Vormittag anschauen möchte. Und der Mann, der liest einen Abschnitt aus einem prophetischen Buch. Aber er versteht ihn nicht. Und genau das möchte ich mir jetzt mit euch mal anschauen. Und wir lesen Apostelgeschichte 8, 26 bis 40. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das gern mit aufschlagen. Ich werde es nach der neuen Genfer Übersetzung lesen. Und hab's auch hier. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Philippus machte sich auf den Weg. Und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? Fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Erwiderte der Mann. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete: Man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll. Und wie ein Lamm beim Scheren keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seiner Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus. Bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anders? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Philippus fand sich in Aschdod wieder. Er zog nordwärts und verkündete in allen Städten das Evangelium, bis er schließlich nach Caesarea kam. Wir haben in der Geschichte also zwei Hauptfiguren. Philippus, der gerade in den Versen zuvor erfolgreich in Samaria missioniert hatte, und dann den Eunuchen, der in Jerusalem gewesen war, um dort anzubeten. Außerdem, natürlich, ist Gott der Lenker der Geschichte. Und was in unserer Geschichte passiert, ist sozusagen der Startpunkt der Heidenmission. Der Philippus, der tut was vollkommen Neues. Er bringt das Evangelium zu jemandem, zu einem weitgereisten Fremden, der kein Jude und kein Grieche ist. Und wir können einiges aus dieser Geschichte lernen, wie Gott handelt und uns an seiner Mission beteiligt. Gott nimmt uns als Gemeinden, aber auch als einzelne Christen mit hinein, um das Evangelium weiterzusagen. Und bevor ich in die Handlung jetzt einsteigen möchte, will ich noch mal kurz mit euch auf die Person des Eunuchen blicken, denn wir müssen uns so ein bisschen ihn anschauen, um diese Geschichte zu verstehen. Und die Situation des Eunuchen, der in vielen Übersetzungen als Kämmerer vorgestellt wird, die ist sehr spannend. Er ist ein mächtiger Mann, das haben wir gelesen, also Finanzminister bzw. Schatzmeister der Kandake. Mega erstmal, und ich weiß nicht, wie reich die äthiopische Königin damals war. Aber es wird bestimmt einiges an Geld gewesen sein, das sie hatte. Und ich denke, auch dem Eunuchen wird es deswegen an wenigem gefehlt haben. Er war bestimmt ein sehr glücklicher Mann, oder? Nun ja, in unserer Geschichte lesen wir eher von Frust. Verständlich. In Jerusalem hatte der Eunuch diese Jesaja-Rolle gekauft, deren Inhalt er nicht versteht. Und ja, er braucht Hilfe. Aber gibt's denn überhaupt Hilfe für ihn? Gibt's für ihn einen Weg zu Gott? So oder vielleicht so ähnlich könnten die Gedanken des Äthiopiers gewesen sein, als er auf dieser Straße entlang zieht. Er ist ein Außenseiter, er ist ein Abgelehnter. Ein Eunuch ist ein am Geschlecht verstümmelter, zeugungsunfähig gemachter Mann. Der kann keine Dynastie aufbauen, weil er keine eigenen Kinder zeugen kann, keine Kinder heranwachsen sehen kann. Das heißt, er kann seine Macht nicht weiter vererben. Und wenn er stirbt, dann wird er schnell in Vergessenheit geraten. Er hat Geld und Macht, aber macht das wirklich etwas aus? Als sogenannter Kastrat gilt er wenig, denn im Römischen Reich und auch bei den Juden ist Kastration verachtet. Und gegen alle menschliche Vernunft und gegen alle religiösen Möglichkeiten seiner Zeit geht er nach Jerusalem zum Tempel, um anzubeten. Er hat eine große Sehnsucht. Er möchte gern zu Gott kommen. Aber wie gesagt, hat er überhaupt eine Chance, zu diesem Gott zu kommen? Die Geschichte sagt uns nicht, ob der Eunuch in Jerusalem Erfolg hatte oder nicht. Aber man kann davon ausgehen, dass es eher unwahrscheinlich ist. Und trotzdem, in ihm bleibt diese große Sehnsucht. Ja, er ist weiterhin auf der Suche nach Annahme. Er kauft eine Schriftrolle und versteht sie nicht. Na toll, alles umsonst. Dann gibt's ja eben doch keinen Weg. Vielleicht hat er ja in seinem Kopf ähnliche Gedanken wie: Gott, wo bist du? Siehst du mich? Willst du mich? Und dann machen wir einen Szenenwechsel rüber zu Philippus. Wir haben gelesen, eines Tages spricht ein Engel zu ihm. Und er sagt: Geh und benutze die einsame Wüstenstraße. Ich habe gedacht, super Sache, das ist eine Top-Ansage. Wer von uns wäre da nicht sofort losgerannt? Zumal der Engel auch keine Begründung gibt, warum Philippus jetzt losgehen soll. Und wir müssen sagen, Philippus, der kommt aus einer richtig krassen Zeit. Der hatte in Samaria ganz viel Erfolg gehabt bei seinen Bekehrungsgeschichten. Das heißt, viele Menschen haben sich bekehrt. Und es ist nur Spekulation und wir lesen davon nichts in der Bibel. Aber möglicherweise hätte er in Samaria, in diesem fruchtbaren Missionsgebiet, noch sehr viel bewirken können. Da wäre vielleicht noch viel mehr Potenzial gewesen. Aber wir lesen, Philippus machte sich auf den Weg. Und ich habe mal so überlegt, was ich denn nach einem großen Missionseinsatz so gemacht hätte. Vermutlich erstmal Urlaub. Philippus macht das nicht. Als er den Wagen sieht, spricht die Stimme Gottes durch den Geist erneut zu ihm. Geh hin, halte dich dicht zu dem Wagen. Und er geht hin und er hört, dass der Eunuch den Propheten Jesaja liest. Das heißt, Gott führt beide in ihre ganz unterschiedlichen Situationen zusammen. Und dazu möchte ich mir jetzt mit euch drei Punkte angucken. Und so ein erster Punkt ist Gottes Stimme hören. Wir leben in turbulenten Zeiten. Und wenn ich mein Leben anschaue, dann schaue ich öfters aufs Handy. Ich habe viele Termine und ich bin oft den ganzen Tag unterwegs. Und wenn ich dann am Ende der Woche zurückschaue, dann stelle ich fest, ja, dass Gott doch recht wenig Platz in meinem Alltag hatte. Gut, ich habe erzählt, ich studiere Theologie, aber das darf trotzdem keine Ausrede sein, dass Gott ja sowieso schon viel Platz in meinem Leben einnimmt. Und als ich gelesen habe, wie Gott zu Philippus spricht, bin ich ins Nachdenken gekommen. Denn ich wünsche mir sehr, dass Gott so direkt und klar zu mir spricht. Leider habe ich das eher selten erlebt. Und vielleicht passiert das heute auch nur noch selten. Ich weiß es nicht. Was ich aber zu 100% weiß, ist, dass Gott auch heute noch mit seinen Menschen sprechen möchte. Und wir haben in der Bibel viele Stellen, in denen Gott mit Menschen ins Gespräch kommt. Zum Beispiel bei 1. Samuel 3. Und auch sonst lesen wir oft, der Herr sprach. Also ich glaube, Gott will mit uns immer noch voll aktiv im Gespräch sein. Auf welche Art und Weise auch immer. Aber es kann sein, dass in unserem Leben manchmal zu laut ist. Und ich habe mich gefragt, wann nehme ich mir aktiv Zeit, um auf Gottes Stimme zu hören? Ja, vielleicht gerade bei dem Punkt, wo es darum geht, wie wir Zeugnis für ihn sein können. Selbst im Gebet bin meistens ich es, der redet. Und vielleicht ist es bei dir ja anders. Dann darfst du den Haken hinter meinen ersten Punkt setzen. Aber wenn nicht, dann möchte ich dir Mut machen, ja aktiv Räume für Gottes Reden zu öffnen. Und was ich cool finde, ich habe gehört jetzt auch nochmal in der Moderation, dass ihr jetzt die Gebetswoche habt. Also dieses 24-7, was nicht ganz 7 Tage sind, Prayer. Und auch so Gebetsseminare und so weiter, das ist richtig cool. Das ist ein richtig guter Schritt in die richtige Richtung. Und vielleicht ist es ja als nächstes dran, mit bei dieser Gebetsaktion dazuzukommen oder so ein Seminar mit zu besuchen. Und ansonsten kannst du dir auch einfach für dich persönlich 2 Minuten am Tag nehmen, wo auch immer. Und du kannst das machen wie Samuel im Zelt des Herrn, also in der Gegenwart Gottes, als er zu Gott sagt, rede, denn dein Knecht hört. Und dieses Hören, das kannst du auf einem Spaziergang beten. Ja, im krassesten Fall, wenn gar keine Zeit bleibt, kannst du sogar das auf Toilette beten oder früh beim Zähneputzen. Verbanne Handy und Co. für ein paar Minuten in die Ecke. Und lasst uns für das Reden Gottes bewusst Räume öffnen. Denn Gott wünscht es sich, dass wir mit ihm im Gespräch bleiben. Und dann lasst uns mehr und mehr sensibel werden für seine Stimme im Alltag, die jetzt vielleicht nicht immer dieses krasse, klare Reden Gottes ist, aber ja, wir haben auch in der Geschichte vom Heiligen Geist gehört, ne, der zu Philippus spricht, und das kann dann eben ein Gedanke sein, irgendein kleiner Impuls, ein Gefühl, worüber Gott mit uns reden möchte. Das kann sein, dass du dann ein kurzes Gebet für eine Person sprichst, dass du jemanden anrufst, ein nettes Wort sagst oder vielleicht eine Karte schreibst. Und meinem zweiten Punkt, der ist heute Morgen im Vertrauen und Gehorsam losgehen. Und das muss ich sagen, ist in meiner Erfahrung oftmals genauso herausfordernd wie das Hören. Ich hatte das vorhin eingangs schon kurz erwähnt, in dem Text, wir lesen erstmal nicht, wo Philippus hingehen soll. Es ist einfach nur die Anweisung, auf die einsame Straße von Jerusalem nach Gaza zu gehen. Ja, eigentlich vollkommen bekloppt. Wenn eine Straße schon als einsam vorgestellt wird, was soll denn da passieren? Ob sich Gott dort vielleicht nicht vertan hat? Aber wir lesen, Philippus macht sich auf den Weg und er gehorcht dem Auftrag. Er gehorcht der Stimme Gottes. Und ich finde das sehr, sehr beeindruckend, denn wenn ich mich selber anschaue, ich hätte vielleicht erstmal nachgefragt. Und andere tun das auch. Wenn wir in die Bibel schauen, dann diskutiert Mose mit Gott am brennenden Dornenbusch, ob er wirklich der Richtige ist, der die Israeliten hinausführen kann. Und der Prophet Jeremia in Jeremia 1 sagt auch erstmal, ich bin zu jung, ich kann das nicht, also diskutiert auch so leicht mit Gott. Und ich finde, das hat was sehr Tröstliches für uns. Es ist krass, wenn man so im Vertrauen losgehen kann, wie Philippus das tut, aber Gott gebraucht Menschen trotzdem, auch wenn sie mit ihm diskutieren. Die Erzählung von Philippus und dem Eunuchen kann uns Mut machen, dass wir uns trauen, Dinge anzupacken. Mutig Wege gehen, wenn Gott sie uns zeigt. Und nicht immer werden wir sofort den Sinn sehen, warum wir das tun sollen. Menschlich ist das herausfordernd. Ja, weil wir Dinge dann doch oft ganz sehr rational angehen. Und das darf auch sein. Aber es kann dann eben passieren, dass wir dadurch in unserer Komfortzone bleiben und uns nichts mehr zutrauen. Und was noch schlimmer ist, dass wir damit auch Gott nichts mehr zutrauen. In Vers in Sprüche 3, 5 bis 6, da steht, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke, ah, jetzt sehe ich, das war die falsche Folie. Ah, dann habe ich ihn nicht mit drin. Egal. Nochmal. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Also Gott sagt, vertrau mir. Ich weiß, was gut für dich ist. Höre mir zu und folge meiner Stimme. Und ich finde das wirklich richtig stark. Auch wenn es nach meinem Empfinden keinen Sinn ergibt, darf ich im Vertrauen Gottes Stimme folgen. Zum Beispiel, wenn ich in einem Gespräch das Gefühl habe, dass ich von Jesus reden soll. Ja, da sind wir wieder bei dem ersten Punkt, bei dem Hören, dass Gottes Stimme, der Heilige Geist mir eingibt, rede von Jesus. Dann darf ich das machen. Oder wenn eine Person meine Hilfe braucht, dass ich hingehe und helfe. Und es kann mit einem missionarischen Gedanken verbunden sein, aber es kann auch einfach nur als Nächstenliebe geschehen. Und Gott ist derjenige, der das Gelingen gibt. Wir lesen bei Epheser eine Stelle, wo es heißt, Gott kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns vorstellen können. Und ich habe mitbekommen, dass ihr vor ein paar Wochen oder Monaten, ich glaube im Juni, so eine Verteilaktion gemacht habt, so eine missionarische. Und auch das finde ich richtig stark. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel für ein Hören auf Gottes Stimme und ein Losgehen im Vertrauen. Wenn wir jetzt nochmal persönlich so auf unser Leben gucken, möchte ich dir Mut machen, dass du mal auf deine einsamen Wüstenstraßen schaust. Also wo ruft Gott dich, wie er Philippus gerufen hat? Gehst du los? Und wenn nicht, was hindert dich? Vielleicht Vorurteile wie, ach, ich schaffe das alles nicht, oder ich habe schon so vieles versucht, es funktioniert doch sowieso nichts, oder die anderen machen das viel besser als ich. Ich glaube, wir dürfen im Vertrauen losgehen und Gott wird segnen, was wir für ihn tun wollen. Da ist der Vers, den ich suchte. Und mein Punkt 3 ist heute Morgen ein Herzensanliegen, das zu unserem wird. Der Philippus geht also hin zu dem Wagen und er hört, wie der Eunuch den Propheten Jesaja liest. Er fragt nach, ob er versteht, was er da liest. Und er bekommt als Antwort, nein. Und der Philippus kommt der Bitte nach, sich zu dem Eunuchen dazuzusetzen und mit ihm die Schrift zu lesen und gemeinsam darüber zu reden. Und ich finde es interessant, wie Philippus hier vorgeht. Wäre vielleicht nochmal eine ganz eigene Predigt auch. Denn Philippus ist von Gott beauftragt. Das ist sozusagen die Grundlage. Und von dieser Grundlage aus tut der Philippus drei Dinge. Erstens, er hört zu, wie der Eunuch laut liest. Er fragt nach, was das Gelesene bedeutet. Und er redet von Jesus. Er nutzt sozusagen diese Gelegenheit. Und wenn wir Gottes Auftrag für uns gehört haben und losgegangen sind, dann ist es wichtig, dass wir erstmal zuhören. Was bewegt denn die Menschen, zu denen wir gesandt sind? Ja, wir erkennen ihr Problem. Wir können nachfragen, wir können unsere Hilfe anbieten. Das kann zum Beispiel ganz praktisch werden, wenn wir mit Arbeitskollegen reden und wahrnehmen, dass da im Moment viel Stress ist. Und vielleicht ist es ihm ja eine Hilfe, wenn wir mal, weiß nicht, Rasen mähen oder die Kinder zur Schule bringen, keine Ahnung. Und hier kann es dann sein, dass wir unsere inneren Grenzen sprengen. Also das, was ich meinte mit diesen inneren Wüstenstraßen. Und Menschen fragen nach, warum wir das machen. Und das wiederum ist unsere Chance, Zeugnis für Jesus zu sein. Gott hat Philippus genau zu dem Zeitpunkt zu dem Eunuchen geschickt, als dieser Hilfe brauchte. Und um bei der Bedienungsanleitung von meinem Einstieg zu bleiben, manchmal braucht es eben jemanden, der mit einen Blick hineinwirft. Zu zweit geht's besser. Es braucht einen Helfer. Ja, jetzt könnte man vielleicht fragen, warum sollen wir denn diesen Aufwand auf uns nehmen? Ganz einfach, weil wir selbst dieses verlorene Wesen waren, das Hilfe brauchte. Wie der Eunuch in unserer Geschichte durch seine Verstümmelung einen Makel hatte, so haben auch wir alle einen Makel gehabt. Wir waren alle Sünder. Und nur durch Jesus, ja, hier hängt das Kreuz sinnbildlich, eben nur durch Jesus konnte dieser Makel behoben werden. Er ist es, der uns rein macht. Und Jesus, dem war es ein großes Herzensanliegen, dass du frei von diesem Makel wirst und zu ihm gehören kannst. Er hat dich gerufen, willst du mein Kind sein? Und bis heute ruft er so unfassbar viele Menschen. Und es ist ihm ein Herzensanliegen, dass so viele Menschen, die diesen Makel der Sünde noch nicht erkannt haben, zu ihm kommen. Und da habe ich mich gefragt, muss es uns als Geliebten Gottes nicht auch mehr und mehr zum Bedürfnis werden, anderen zu helfen? Vor allem, wenn wir dann noch Verse wie Johannes lesen. Ihr kennt den bestimmt alle. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott liebt seine Menschen und er wünscht sich, dass sie zu ihm finden. Und Gott sieht jedes fragende Herz. Und das finde ich so beeindruckend an dieser Geschichte. Es ist ein Mann. Und Gott ruft den Philippus trotzdem raus aus diesem fruchtbaren Missionsgebiet und schickt ihn hin zu diesem einen fragenden Fremden. Und daran wird deutlich, jeder ist bei ihm wichtig. Und Gott hat uns dann in diese Welt auch gestellt, dass wir bei diesem, ja, jeder ist gesehen und Evangelium weitersagen, dass wir Gottes Werkzeuge sind. Ich durfte in diesem Jahr selbst erleben, wie sich das im größeren Rahmen anfühlt, Zeugnis von Jesus zu sein. Ich gehöre in Marburg zur Hochschulgruppe der SMD. Vielleicht kennen einige von euch diese Organisation. Und wir haben Hochschultage veranstaltet. Das heißt, wir sind als Gruppe mittags an den Campus gegangen, haben uns da bei den Lahnwiesen hingestellt, hatten den kleinen Stand, haben Essen verschenkt, Leute eingeladen, dann gab es einen kleinen Vortrag und man konnte einfach dazukommen und wir wollten mit den Leuten über Gott und die Welt ins Gespräch kommen. Und abends gab es dann immer in einem Hörsaal auch noch einen etwas größeren Vortrag. Und das Ziel war es, wirklich mit Leuten über Gott und die Welt ins Gespräch zu kommen und zu hören, was die Leute beschäftigt und die Gelegenheit zu nutzen, Zeugnis für Jesus zu sein. Und bei der Planung des Events habe ich irgendwie von Anfang an den Ruf Gottes gespürt. Ja, dass ich mich mit einbringen soll. Und irgendwie waren mir die Hochschultage ein Herzensanliegen. Und dabei war es in der Planung und Vorbereitung und auch in der Durchführung dieser Tage nicht immer einfach. Und ich war oft herausgefordert, denn eigentlich bin ich nicht derjenige, der so an den wissenschaftlich geprägten Ort geht und dann gleich eine Handvoll Argumente auch hat, um mit Leuten zu diskutieren. Gar nicht. Und ja, Gott hat mich herausgefordert und in dieser Zeit wachsen lassen. Die Gespräche mit den Leuten habe ich zwar geführt, aber mit Gottes Kraft und mit Gottes Weisheit. Und ich wusste oft nicht, was ich sagen soll. Im Rückblick bin ich sehr dankbar, wie Gott uns als Gruppe, aber auch mich persönlich durch diese Woche getragen hat. Ja, wir wurden angefochten und bei vielen Leuten, da wissen wir auch nicht, was passiert ist. Also hat es jetzt was gebracht, dass wir von Jesus erzählt haben? Hat sich wirklich in dem Herzen der Leute was verändert? Ja, aber wir durften Gottes Werkzeuge sein und Gott hatte alles in der Hand. Und er sieht auch, wie es mit den Leuten weitergeht. Ich möchte mit euch nochmal die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Der Philippus wagt neue Wege im Vertrauen auf Gott. Er gehorcht und er geht los. Und er bleibt mit Gott im Gespräch und hört zunächst zu, als er in die Situation hineinkommt. Er fragt nach und nutzt die Gelegenheit, um Zeugnis von Jesus zu geben. Ausgangs- und Endpunkt bei unserem Zeugnis ist immer Gott. Er führt Wege zusammen, weil er das fragende Herz der Menschen sieht. Gott beauftragt uns und er hat es am Ende in seiner Hand, was aus unserem Zeugnis wird. Ob es zur Taufe und damit unmittelbar zur Umkehr wie bei dem Eunuchen führt oder ob vielleicht erst Jahre später irgendeine Auswirkung im Leben des anderen zu bemerken ist. Wir wissen es nicht, aber wir dienen an dem Punkt dem Herzensanliegen Gottes, das auch uns selbst errettet hat. Wir finden andere, weil wir selbst gefunden wurden. Wir können nicht anders, als diese Liebe, die wir erfahren haben, weiterzugeben. Und in den letzten Versen lesen wir, dass der Eunuch kann mit Freude heimkehren, weil er nun dazugehört. Er ist Kind Gottes, ohne Wenn und Aber. Ich kann seine Freude wirklich verstehen, denn diese Spannung, die in seinem Leben war, ist nun aufgehoben. Er ist kein Außenseiter mehr, sondern er gehört jetzt dazu. Weil ihm jemand die wichtigste Bedienungsanleitung des Lebens, das Wort Gottes, erklärt hat, darf er errettet leben. Und wäre es nicht toll, wenn auch wir mit Gottes Hilfe solche Freude in Menschen entzünden könnten? Ich will noch ein kleines Zeugnis auch persönlich am Ende geben. Als ich die Predigt geschrieben habe, bin ich dann am Wochenende in meine Gemeinde gegangen. Und es war so, ich konnte Wochen vorher nicht in die Gemeinde gehen und ich wusste, ich kann auch Wochen später nicht in meine Gemeinde. Nur den einen Sonntag. Und mit jemandem, der zu den Hochschultagen gekommen ist, der ganz viele Fragen hatte, den hatte ich in die Gemeinde eingeladen. Und hatte jetzt aber nicht gesagt, komm an dem und dem Tag oder so. Und dann haben wir uns früh in Marburg im Bus getroffen, ohne irgendwas abzusprechen. Und das war spannend, weil ich hatte eine Woche lang mich hingesetzt, habe die Predigt ausgearbeitet und dann hat Gott das quasi praktisch werden lassen, indem er wirklich Wege zusammenführt. Und ich finde das krass, das feiere ich auch an Theologiestudium. Man lernt viel Theorie, aber es ist super praktisch. Genau, wollte ich euch noch mitgeben. Und ich habe noch zwei Aspekte mit, wo ihr nochmal drüber nachdenken könnt, die ihr vielleicht so ein bisschen in die kommende Woche mitnehmen könnt. Erstens, wo kannst du in deinem Leben Raum schaffen, um auf Gott zu hören? Welche Tageszeit, welcher Ort würde dafür in Frage kommen? Zweitens, für welchen Menschen, der Jesus nicht kennt, kannst du in der kommenden Woche beten oder ihm etwas Gutes tun? Ich würde einfach ein paar Momente der Stille lassen und dann singen wir, glaube ich, das nächste Lied. Amen.